Herzlich willkommen zum Potenzielle Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchhüster und wir wollen heute wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und da sind von euch ganz viele Anfragen gekommen, was wir so für Themen machen könnten. Und eins, lieber Konstantin, der Themen, die da ganz oben stand, war die Frage Pubertät. Jetzt bist du ja gerade frühes Erwachsenenalter, also quasi gerade so daraus. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an den Dingen, die dich in deiner Pubertät so beeinflusst haben oder wo du sagst, Mensch, wenn ich da heute auf die Zeit gucke, da war aber was los.
Mache ich unheimlich gern. Was möchtest du denn wissen?
Also die Dinge, die du bisher nur deinem Therapeuten erzählt hast.
Ich hatte ja nie einen. Wie war meine Pubertät?
Na komm, lass uns mal teilhaben an den Dingen, wo du sagst, das wäre vielleicht eine Folge, die deine Kinder erst später hören dürfen.
Ja, ich war halt eine intensive Zeit. Ich glaube, wie bei vielen anderen auch. Bei mir war es halt so, ne, dass zu der Zeit, und ich bin 1986 geboren, dementsprechend war in meiner Pubertät eher so Grunge-Rock gerade angesagt. Ich habe viel Nirvana gehört. Ich hatte langes, welliges Haar. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Also ich könnte es mir noch lang wachsen lassen.
Aber es würde sich nicht, das eine Haar würde sich nicht mehr wellen.
Nee, es ist schon mehr da. Aber ich sag mal, für die Zuhörer, ich würde dann wahrscheinlich ein bisschen aussehen wie Gildo Horn mit etwas mehr Haar, aber auch nicht viel mehr.
Aber was ist denn so ein Verhalten gewesen, wo du sagst...
Ich bin doch dabei, das ist ja meine Geschichte. Also ich hatte langes, welliges Haar in allen möglichen Farben. Also das ist sowas. Ich hatte rote Haare, grüne Haare, blaue Haare, orange. Ich habe die also exzessiv gefärbt. Ich hatte dann auch sämtliche Zwischennuancen, weil ich nicht so viel Geld hatte, dass das unbedingt immer das beste Färbemittel war.
Okay, und was ist jetzt wirklich ein Verhalten gewesen, so eine Aktion, wo du sagst, oh, völlig stupid, da haben meine Eltern die Hände und den Kopf zusammengeschlagen?
Ich bin gerne in der Hofpause vom Lateinunterricht, oder anders, ich bin gerne in der Hofpause ein Kiffen gegangen und mein Lateinlehrer hat das mitbekommen.
Ja.
Und da ich ja langes, welliges Haar hatte.
Hat er dich Jesus genannt?
Fast, das hatte ich gehofft. Das habe ich mir immer so vors Gesicht gemacht danach.
Ja.
Und er hat
den Rauch jetzt irgendwie?
Nee, die Haare. Und Kiff im Unterricht war verboten. Und dann hat er mal gesagt, du pass auf, du musst gar nicht herkommen.
Ah.
Also so kommst du auf jeden Fall nicht her. Und ich erzähle das auch keinem.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ein entspannter Dude.
Ja.
Und dann bin ich ungefähr 3 Monate lang im Lateinunterricht immer kiffen gegangen in Parks. War einfach herrlich, weil die Sonne hat geschienen, die anderen haben da irgendwas gelernt. Ja. Ich habe da gekifft. War dann zum Schuljahresende nicht besonders gut für mich. Ah. Weil wenn du nicht da bist, um die Arbeiten zu schreiben, nimmst du ja trotzdem teil. Also
ja.
Es sei denn, du hast einen Krankenschein. Genau, also das waren so Dinge, glaube ich, wo meine Eltern schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Mein Vater hat das dann relativ schnell mitbekommen. Und der hat dann immer so Taschenkontrolle gemacht. Also ich bin nach Hause gekommen.
Ja.
Dann stand der schon immer in der Haustür. komm, mach mal deinen Rucksack auf.
Also ich erinnere die Zuhörer mal an die Geschichte mit der Gartentür. Also das können wir uns dann alle Bilder vorstellen.
Richtig. Und dann habe ich meinen Rucksack geöffnet und dann hat mein Vater natürlich so eine Bon gefunden.
Ja.
Und wir hatten draußen so eine Steinmülltonne.
Ja.
Also Eisentür. Und aber die Umhausung war aus Stein. Dann konntest du die Tür aufmachen, dann war da der Biomüll drin. Ja, und dann hat er beherzt meine Bon genommen und hat eben halt an diese Kante gehauen. Da war die ja kaputt. Ja. Ich durfte das dann auch wegräumen. Und ja gut, in dem Alter denkst du natürlich, pass auf, er hat sie gefunden, er hat sie kaputt gemacht. Das macht er nicht nochmal.
Kaufst du eine neue.
Bin ich nächsten Tag los, hab mir einfach eine neue geholt. Dann jetzt auch das Modell, was ich doch eh schon lieber haben wollte.
Ja.
War auch ein bisschen kleiner. Und dann komme ich wieder nach Hause und pack meinen Rucksack aus.
Ja.
Scheiße. Nein, der hat die wieder kaputt gehauen. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht so. Also Taschengeld ist ja endlich und auch meine Ersparnisse.
Geld übrigens insgesamt.
Ja, sowieso. Mhm. Dann bin ich nochmal in den Laden und habe gesagt, ich brauche so eine Acrylbon.
Acrylbon, die zurückschlägt beim Rauf.
Weil wenn er die nimmt und dagegen schlägt. Yeah. Ne? Die ging aber auch kaputt. Und das Lustige war an dem Tag dann aber auch, dass ich dann gedacht habe, okay, dann kiffst du halt nicht mit Bon, dann drehst du halt Joints.
Ja.
Kann er nicht kaputt machen.
Ja.
Und das ging dann eine ganze Zeit lang gut. Und irgendwann kam ich nach Hause und dann weiß ich noch, das war so wie, hey Mensch, keine Ahnung, irgendwer hat gewonnen, war so ein Aufhänger, gib mir 5. Und ich gab ihm 5. Ne? Er hielt meine Hand fest, nahm so einen Drogentest, wischte mir den unter der Achsel durch, sagte, kannst hochgehen, 5 Minuten runterkommen, dann reden wir drüber. Und als ich runterkam, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der leuchten musste oder ob da ein Strich war. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, das Ding hat gestrahlt wie Tschernobyl, ich war schuldig. Und das weiß ich noch, da hat mein Vater gesagt, pass auf, ich mache das jetzt regelmäßig, aber wenn der noch einmal ausschlägt, erzähle ich es Oma und Opa. Und an dem Tag, weiß ich auch noch, habe ich mein Handy genommen, habe sozusagen meiner Kiffer-Community, mit denen ich da unterwegs war, geschrieben, dass das mit mir und denen jetzt nichts mehr wird.
Yeah.
Weil das war mir super wichtig. Also meine Oma und mein Opa,
ich
war Lieblingsenkel. Das geht nicht.
Yeah.
So, ja, aber das war so, das war auch so die Zeit, glaube ich, gut zusammengefasst, die Pubertät. Also lange Haare, Nirvana, viel Kiffen.
Uiuiui.
Und die endete dann für mich sozusagen auch, so 8. Klasse war das ja dann.
Ja.
Mit dem Schuljahr, mit, ich kiffe nicht mehr.
Okay.
Ich wiederhole die 8. Klasse.
Mhm.
Was auch so ein Highlight war. Ne? Mhm.
Hast du 2-mal Jugendwill gehabt, wa?
Nee. Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. ja, und dann hat sich das eigentlich relativ schnell alles irgendwie gefangen. Also nicht, dass ich dann sofort Albert Einstein geworden wäre von schulischen Leistungen oder ein Überflieger, aber das war schon komisch, ne? Wenn er dann irgendwie, durfte ich mir auch die Klasse aussuchen, die ich möchte.
Mhm.
Und da bist du ja auch noch jung und dumm und sagst, ja, ich will also in die beste neue 8. Klasse. Das waren aber auch größtenteils, hoffentlich hört den Podcast niemand von den Leuten, aber selbst wenn, das waren alles Heimscheißer.
Ja.
War also bis zum Abi nie meine Gang.
Ja.
Genau, und da musste ich dann verweilen und habe dann damit auch die Pubertät, fand ich, dann verhältnismäßig schnell versucht, hinter mich zu bringen.
Zumindest im Rückblick.
Im Rückblick, ja.
Ja.
Genau.
Mhm. Das ist ganz spannend, weil du hast ganz viele Facetten angesprochen, die extrem wichtig sind. Das eine, was du natürlich angesprochen hast, ist, das dachtest du gerade so, man ist ja jung und dumm. Tatsächlich, wenn man sich das mal Gehirn anguckt, ist es so, dass wir ja ganz unterschiedliche Bestandteile haben. Einige wachsen relativ schnell, limbisches System. Das ist da, wo die ganzen Emotionen liegen. Also das Ding knallt ziemlich früh durch, das ist gut ausgereift. Alles, sag ich mal, was wir so im Stammhirn haben, das sind die Grundfunktionen, Atmen, Atemzentrum und so weiter, das ist sowieso durch, also pränatal schon ziemlich gut angelegt, muss ja zur Geburt schon funktionieren, idealerweise sogar schon ein bisschen vorher. Ne? Und dann hast du das limbische System, das sind die ganzen Emotionen, das ist auch schon relativ gut ausgeprägt. Der blöde Reich ist der Neokortex, also gerade so der präfrontale Neokortex, das ist so vorne am Kopf, also dort, wo zum Beispiel so Moral oder Wertvorstellungen liegen, und der reift nach in der Pubertät. Und das, was du gerade so schön gesagt hast, jung und dumm, ne, oder ich gehe da rein und ich will natürlich die beste Klasse, ne, also dieses emotionale Triggern, das ist so eine der Facetten bei Pubertät, wo man ganz viel Verständnis für entwickeln muss, dass man sagt, diese moralischen Facetten oder diese identitätsbildenden Facetten, also alles, was damit zu tun hat, wer bin ich, wie positioniere ich mich, was ist in meiner Welt gut, was ist in meiner Welt weniger gut, das kommt halt entwicklungspsychologisch erst später dran. Das heißt, kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, so kleine Kinder, die haben es mit dem Teilen relativ schwierig. Also die sagen, ich esse erstmal, oder wenn da Süßigkeiten sind, dann esse ich. Irgendwann kommt dann so Moralentwicklung auch bei Kindern, also die fangen dann auch an zu teilen. Irgendwann kommt das Thema gerechtes Teilen. Und du bist ja auch Vater, das ist ja dann eher so, wenn man am Armutstisch sitzt und teilt, dann nimmt man durchaus mal die kleinere Hälfte quasi und gibt die anderen Dinge weiter. Das heißt, da ist ja dann dieser Moralaspekt auch im Verhalten gut da. Der muss aber entwicklungspsychologisch erst ausgebildet werden, also auch morphologisch ausgebildet werden. Die Strukturen müssen sich festigen und so weiter und so fort. Und insofern ist das wirklich ein biochemischer Umbauprozess. Und jetzt stellen man ja oft die Frage, ja, warum sind die so anders im Verhalten und so weiter. Und durch diesen Umbauprozess passiert was ganz Interessantes, dass man davon ausgeht, dass Menschen in der Pubertät eher emotionssensibler werden. Also kannst du dir ungefähr so vorstellen, du hast eine Straße und plötzlich wird ein Streifen dieser Straße gesperrt. Das ist der präfrontale Kortex, der Neokortex, dort wird gebaut. Und dann heißt das natürlich, dass die Belastung auf dem anderen Fahrstreifen zunimmt. Und dementsprechend sind schon kleine, wenn da dann plötzlich einer platten Reifen hat, gibt es einen Megastau. Und so kann man sich das auch vorstellen. Während also unser Neokortex umgebaut wird und wir in der Ich-Werdung begriffen sind, ist das limbische System, wo also Emotionen und so weiter stattfinden, hochsensibilisiert. Weil es muss einfach ganz viele Funktionen übernehmen. Es muss quasi die Backup-Lösung dafür darstellen, dass die Menschen erst so eine moralische, eine integre eigene Persönlichkeit entwickeln. Und deshalb haben wir dann immer das Gefühl als Erwachsene, boah, es gilt alles nicht mehr. Oder die Regeln, die wir abgesprochen haben, die gelten plötzlich nicht mehr. Oder die Kids flippen sofort aus oder sie gehen sofort an die Decke oder sie regen sich auf. Also das ist das, was organisch passiert. Und einen zweiten wichtigen Punkt hast du auch schon angesprochen, nämlich so dieses Thema Optik. Was macht man? Wie verändert man sich? Wie verändert man sich durch die Evolution, also durch die eigene Entwicklung? Und wie verändert man sich eben auch dadurch, dass man sich abgrenzen möchte? Und es gibt einen ganz schönen Spruch zu dieser pubertären Phase. Da hat mal jemand gesagt, also ich bin nicht mehr, der ich war. Ich bin aber auch nicht, was ich sein werde. Ich bin. Also die sind sehr im Moment verhaftet, sehr in der Situation verhaftet, weil die haben noch keine so eine Identität. Und jetzt hattest du gerade gesagt, oh, ich habe meiner Kiffer-Community gesagt, mit uns wird es nichts mehr. Wie hat denn deine Kiffer-Community reagiert?
Üble Nachrede, Beschimpfungen, Arroganz, Vorwürfe, ach, alles Mögliche eigentlich. War mir aber, muss ich ehrlich sagen, auch egal.
Ja, genau. Aber das ist so ein ganz wichtiger Punkt und das ist ja schon ganz spannend, was dein Vater gemacht hat, dass der sozusagen dir ja nicht mit einer Moralkeule gekommen ist, sondern gesagt hat, pass auf, du hast eine Rolle, eine soziale Rolle, die ist dir wichtig. Und wenn du dich so daneben benimmst, außerhalb deiner sozialen Rolle, dann versaue ich dir die einfach. Er hat also an sich ein sehr cleveres Drohszenario aufgemacht, weil er gesagt hat, du kannst dir überlegen, welche neue soziale Rolle du haben möchtest. Du kannst Mitglied der Kiffer-Community werden. Aber dann ist diese andere soziale Rolle, die du zu deinen Großeltern hast, gefährdet. Die funktioniert dann nicht mehr. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass natürlich in meiner Pubertät auch die sozialen Rollen sich verändern. Also, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Und dieses Abgrenzung, wir haben ja so ganz unterschiedliche Identitäten. Wir haben eine soziale Identität, ne? Wir haben eine persönliche Identität, also eine Ich-Identität. Und innerhalb der Pubertät entsteht natürlich durch den Umbau des Gehirns auch eine Positionierung zu bestimmten Verhaltensweisen, die unsere Eltern haben. Dass man sagt, das finde ich doof oder das passt nicht zu mir oder bisher haben die mich immer zum Kirchenchor geschickt, ich möchte aber lieber eine Rockband singen und so weiter und so fort. Und das ist extrem wichtig, dass sich diese Persönlichkeit rausbildet. Und diese Persönlichkeit, die geht immer auch einher mit anderen sozialen Rollen. Und das sind Rollen, die ich für mich annehme. Dass ich sage, ne, ich möchte jetzt Rocker sein, ich färbe mir die Haare oder weiß der Geier was, ne? Oder ich höre jetzt auch Musik, die mit diesem ganz konservativen Leben, was hier alle anderen Spießer führen, einfach abschließt und sagt, meine Welt ist anders. Das ist also ein notwendiger Abgrenzungsprozess. Nicht, weil die Welt doof ist, von der du dich abgrenzt, sondern weil du erstmal eine eigene Position dazu entwickeln musst. Und insofern kann man Pubertät dann auch vergleichen als etwas, wo dieser Umbauprozess zwingend die Abgrenzung erfordert. Denn nur wenn du dich abgegrenzt hast, kannst du auch eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Sonst bist du quasi nur die Kopie von. Und wie haben denn deine Eltern so in diesen Phasen so reagiert? Also dein Vater hat es ja schon beschrieben, wie hat denn deine Mutter darauf reagiert?
Weiß ich gar nicht, wie die darauf reagiert hat. Also entweder hat sie es nicht mitbekommen, kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder sie hat das halt meinen Vater regeln lassen. Also waren ja noch zwei andere Kinder und die waren ja jünger als ich, logischerweise. Meine Geschwister zu Hause, mein Bruder also und mich trennen 13 Jahre.
Mhm.
Das heißt, ich war in der Pubertät und der war so ein Jahr.
Mhm.
Also die hat da andere Sorgen gehabt, auch ohne, dass die jetzt nicht auf mich geachtet hätte. Ne?
Mhm.
Aber ich glaube, da war die Rollenverteilung schon ganz klar.
Mhm.
So. Sie hat sich da auf meinen kleinen Bruder konzentriert, der Vater auf mich, sozusagen erstmal den Problembären, ne? wenn du so willst. Wir hatten da aber jetzt innerfamiliär, so im Rückblick, ne, an das, an was ich mich jetzt noch so erinnere. Und man sagt ja auch so schön Dinge, die enden werden irgendwann zu Legenden. Also ich weiß ja jetzt auch nicht mehr ganz genau, wo es vielleicht Momente gab, wo ich sage, boah, war das scheiße. Aber ich glaube, an und für sich, familiär gab es da jetzt kein Krieg irgendwie. Mhm. Klar hatten mein Vater und ich Auseinandersetzungen, ja, wo man sagt, du in dein Gartentor oder jetzt reicht's aber, jetzt ist Schluss, jetzt hast du mir hier dreimal die Bon zerkloppt, hast du eine Macke, lass mich in Ruhe. Also das ist ja, glaube ich, ganz normal, aber ich habe das trotzdem im Nachgang oder würde ich es im Nachgang jetzt auch immer als eine Art Safe Space beurteilen, zu sagen. Also das ist ja das Schöne, dass du dich trotzdem ausleben kannst, dass du trotzdem am Frühstückstisch sitzt, dass du nicht verdammt wirst. Ich glaube, auch im Vergleich zu meinen Geschwistern war ich, glaube ich, ein richtiger Brocken für meine Eltern in der Hinsicht.
Okay.
Ich glaube, meine Schwester und mein Bruder, die waren da wesentlich milder, was die Pubertät betrifft. Ja. Also ohne irgendwie was wiederholen müssen, ohne rumkiffen, lange Haare, komische Hosen, ja. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, meine Mutter, die war schon da. Und das wusste ich auch immer. Also ich konnte schon nach Hause gehen, ohne Angst.
Mhm.
So, ja, ich habe da sicherlich auch noch andere Stielblüten geschossen. Ich habe einen Handyvertrag gehabt. Und damals war das ja noch mit Aufladen. Das war die Zeit dieser Alcatel-Telefone. Also Alcatel war da so eine hippe Marke. Das war so ein Gummitelefon. Das hatte ich.
Ein Gummitelefon.
Das war wirklich so richtig gefühlt gummiert. Also das ging auch nicht kaputt. Es gab Nokia 3310, für die sich erinnern.
Snake.
Genau. Und es gab Alcatel, so ein bisschen zu der Zeit.
Okay.
Ich hatte Alcatel und immer diese Guthabenkarten. Ja. Und irgendwann wurde das großzügigerweise umgestellt auf, okay, du kriegst einen Vertrag. Da hast du irgendwie, ich weiß es nicht, 100 Minuten im Monat inklusive.
Ja, ja, ja.
Na? Und das war auch super. Und das habe ich dann auch genutzt, um zu telefonieren. Und natürlich auch, dumm wie man ist, auch großzügig meinen Freunden angeboten, wenn du mal wen anrufen willst, mach doch. Ja, und irgendwann, weiß ich noch, kam mein Vater und sagte, du hast mal Zeit für mich.
Mhm.
Ich sagte, du, das ist schlecht. Die Mädels.
Bin sehr busy.
Die Mädels, die Jungs, ich, die Gang, ist jetzt schlecht. Das hat er auch 2-3 Mal gemacht. Ja, und eines Morgens stand er mal in meinem Zimmer und sagte, du, pass auf, du hast ja keine Zeit, ist auch nicht schlimm.
Mhm. Aber
ich nehme mal das Handy mit.
Mhm. Okay.
Weil dann hatte ich eine Rechnung von 130 Euro geschafft.
Ui.
Und ich glaube davor von 100.
Ja.
Und alles, was er ja wollte, war drüber reden.
Ja.
Nach dem Motto, hier, du.
Ja.
Bist ziemlich drüber.
Ja.
Wir hatten, ich glaube, 20 oder 30 Euro ausgemacht. Genau, das war jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auch noch so ein Ding. Deswegen sage ich, ich glaube, die hatten es da nicht ganz so leicht.
Ja. Also, wenn du das so beschreibst, ich würde gerne nochmal dieses bildhafte Beispiel, das Gleichnis. Ich habe mir vorgenommen, zukünftig Gleichnisse statt Metaphern zu benutzen. Und mit der Straße aufgreifen. Also, wie gesagt, mehrspurige Straße oder zweispurige Straße. Die eine Seite ist der präfrontale Kortex oder überhaupt das Großhirn, was da umgebaut wird. Also gibt es eine Hypersensibilität, eine sehr intensive Auslastung des limbischen Systems oder der Emotionsregulierung. Deshalb reagieren die darauf. Und die Aufgabe, die jetzt Eltern haben, ist, ähnlich über so einer Straße eben nicht eine Betonwand dahinzustellen und zu sagen, da klatscht du gegen, wenn du mal aus der Spur kommst, sondern eine Leitplanke. So was Plastisches, was so ein bisschen mit in die Verformung geht, wo man sagt, es nimmt ein bisschen Energie raus, es nimmt ein bisschen Druck raus, aber der Schaden für dich ist eben auch nicht so elementar. Und du hast das sehr schön gerade beschrieben, dass man sagt, da kommt mehrfach, fragt einfach, Mensch, können wir mal reden, akzeptiert dann auch, dass du sagst, nee, weil bist ja schon in deiner Vorstellung mindestens erwachsen und bist sehr busy. Aber dann eben auch irgendwann zu sagen, so pass auf, jetzt hat es einfach eine Konsequenz. Oder zu sagen, das ist ein schwerer Moment, emotionsregulatorisch schwer, aber natürlich sind sowas wie gesitzen gemeinsam am Frühstückstisch keine Bestrafung. Also das ist extrem wichtig, dass man da den Schritt als Elternteil geht und sagt, weißt du was, ich bin so ein bisschen die Leitplanke, darfst auch mal reinfahren, das kracht dann auch mal, gibt es auch einen kleinen Verformungen links und rechts, ne? Bei dir und bei mir, also Verformungen nicht im Sinne von schlagen, sondern im Sinne von, ich denke nochmal über meine Regeln nach und du denkst vielleicht auch nochmal über deine Regeln nach, aber grundsätzlich bleiben wir beide fahrtüchtig. Ne? Also du bleibst okay, ich bleib okay. Und das ist extrem wichtig. Und gerade, jetzt hatten wir schon zwei Facetten angesprochen. Also einmal diese hormonelle Komponente, also diese Umbaukomponente morphologisch im Kopf, was passiert. Und wir haben angesprochen dieses Thema, was passiert in meinen sozialen Rollen, also meine Ich-Identität und so weiter. Und der dritte Aspekt, der ist eben extrem wichtig, das ist tatsächlich die körperliche Veränderung. Jetzt nicht die im Gehirn stattfindet, sondern die außerhalb stattfindet. Also Stimmbruch oder Brustwachstum oder plötzlich so Wachstumsschübe, dass man plötzlich in die Höhe schießt. Und das ist eben auch etwas, was in den sozialen Rollen und Aufgaben, die uns angetragen werden, nochmal eine wichtige Rolle spielt. Also ne, du hast möglicherweise, keine Ahnung, der Kleine bei euch in der Community und plötzlich gibt es einen Wachstumsschub und plötzlich wird sehr doll sichtbar, dass du eine Entwicklung machst und andere eben nicht. Und das gibt plötzlich eine Differenzierungsmöglichkeit, keine Diskriminierungsmöglichkeit, sondern eine Differenzierungsmöglichkeit, die sich deutlich von der Differenzierung von früher unterscheidet. Also früher hat man gesagt, ne, das ist Konstantin, das ist Paul, das ist Peter, das ist Dieter, bum bum. Ne? Und jetzt plötzlich ist es der große Konstantin oder ist es der Konstantin, der schon im Stimmbruch ist oder ist es der Konstantin, der möglicherweise Bartwuchs schon hat und bei den Mädchen ja ähnlich. Das heißt, es kommt nochmal zu einer Differenzierung, die vorher nicht da war. Und das ist auch wichtig, weil das auf die Entwicklung dieses Ich einen ganz wesentlichen Einfluss hat. Beispiel, man sieht das häufiger mal, dass zum Beispiel junge Mädchen, wenn die in der Pubertät sind, dass die häufig so mit verschränkten Armen vor der Brust rumrennen. Und im Bereich Personalauswahl gibt es ja immer noch Menschen, die achten so auf körperliche Merkmale. Also hat er sich an der Nase berührt, dann kann mich nicht riechen oder hält er sich die Hand vor den Mund, dann heißt es, oh, er lügt. Also völlig unsinnige Merkmale, die dann da irgendwie mit Verhaltensweisen oder Einstellungen attribuiert werden. Und gerade bei diesem Merkmal Hand vor der Brust, wo dann gesagt, ja, der ist introvertiert oder verschlossen und so weiter. Und da muss man einfach sagen, stopp, wenn es sich gerade im Azubi-Bereich darum handelt, dass die dann möglicherweise gerade in der Pubertät sind oder durch die Pubertät durch sind oder dann 12, 13, 14-jährig in die Klassen wechseln, dann ist das eben auch häufig erstmal etwas, was damit zu tun hat, dass sie mit dieser eigenen körperlichen Veränderung klarkommen müssen. Wenn die Jungs dann sagen, ich will nicht singen, ich nehme lieber Kunst statt Musikunterricht, dann kann das eben auch daran liegen, dass die sagen, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass meine Stimme vielleicht gerade im Veränderungsprozess drin ist und dass das schwierig ist. Oder dass ich vielleicht, so sage ich mal, jetzt nicht mehr das hohe C so treffe, wie ich das früher gekonnt habe, als ich bei den Thomanern noch gezwitschert habe. Also nicht ich, sondern diese Kinder dann. also ich habe bei den Thomanern maximal als Klingelknopf funktioniert. Er hat geschellt. So. So, also genau, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass natürlich auch mit dieser körperlichen Veränderung, das muss in das Selbstbild erstmal integriert werden. So, und das ist so der dritte Punkt, wo man immer wieder, die dritte Säule in der Pubertät, wo man immer wieder sagen muss, das führt natürlich zu einer Abgrenzung, weil ich da ja noch selber gar keinen Bezug zu habe. Ja? Und jetzt hast du ja irgendwann wahrscheinlich aufgehört, dir die Haare zu färben.
Ja.
Und war das so, dass du gesagt hast, irgendwie hat es keinen Effekt mehr, hat sich ausgelutscht oder hattest du alle Farben durch? Oder?
Ich hatte dann irgendwie relativ viele Farben schon durch und hab dann auch zu der Zeit, also so mit 13, angefangen Handball zu spielen und
Die anderen, hattest Angst, dass sich für einen Pfosten halten?
Ja, nein, aber die anderen hatten keine gefärbten Haare. Die hatten auch alle kurze Haare bei mir in der Mannschaft, meine Kumpels. Also ja. Ich war der Einzige mit langen Haaren und der Einzige, der zum Punktspielen Dutt hatte.
Ja.
Ja, ich fand das immer gut. Ja, und ich hab das dann so rauswachsen lassen, auch so diese Blondierung. Blond hatte ich dann auch, so ja, Wasserstoffblond ja. Mal. Genau. Und das hat sich dann eigentlich auch durch ein...
Du warst quasi die Brigitte Nielsen des Handballs.
Mit langen Haaren, genau.
Mit langen Haaren.
Und dann bin ich irgendwann zum Friseur, weil ich dachte, na, ich könnte mal Spitzen schneiden lassen.
Spitzen?
Ja. Und,
war der Conditioner alle, oder?
Nee, aber so einfach Haarpflege, ne? Weil wenn die länger sind, musst du ein bisschen mehr machen. Und da war ein Azubi, der mir die Haare geschnitten hat, der hatte das auch gesagt.
Ja.
Und ob mich das stört. Und dann dachte ich, na gut, Spitzen schneiden hier so 2 Zentimeter mitnehmen, das, also, das schafft jeder.
Ja.
Ja, und da hat er gesagt, soll ich es leicht abstufen?
Ja.
Ich sagte, ja, zeig mal, was meinst du? Und er sagte, na, einfach so ein bisschen.
Ja.
Ja, die Damen der Welt wissen, was damit gemeint ist.
Das sind ja Kompetenzen, was so Haarfrisuren betrifft. Es schließt sich mir erst jetzt.
Ja, das.
Also liebes weibliches zuhörendes Publikum, wenn da noch so mal Fragen zu modernen Frisuren sind oder Abstufungen oder Tönungen rauswachsen lassen, wie kompensiere ich das, gerne auch schriftlich an Konstantin schicken, der beantwortet sowas auch ausführlich.
Ja. Macht er. Na, jedenfalls hatte er mir dann die Haare abgestuft und ich hatte schulterlanges Haar. Und als er fertig war, sah ich aus wie Prinz Eisenherz oder so ein bisschen Angela Merkel-Style.
Hui.
Und dann habe ich gesagt, okay, das sieht so scheiße aus und du hast das so dolle verkackt.
Ja.
Jetzt mach halt kurz.
Ja.
Weil damit kann ich nicht leben.
Ja.
So. Und dann hatte ich die Haare wirklich kurz, hier vorne so eine leichte Tolle.
Ja.
So, wie man das halt damals hatte. Genau. Und,
also hat der dich auf den Weg der Tugend zurückfrisiert.
Genau, und das Lustige war, dass...
Ja, du hast mein Wortspiel nicht verstanden.
Ja, doch.
Zurückfrisiert.
Ja, doch, doch. Aber ich habe beim Handball gelernt, man kann auch mal einen Ball vorbeifliegen lassen.
Ja, aber...
Und genau, dann bin ich den nächsten Tag auf dem Schulhof, dann bist du unsicher.
Ja.
So, dann kannte ich die ganzen Verhaltensweisen ja auch nicht mehr anwenden. So, ich sag mal, den Finger in den Haaren rumspielen, was du so aus Langeweile gemacht hast.
Du hast also lasziv an deinen Haarspitzen.
Ja, auch manchmal das im Unterricht, wenn mir langweilig war. aber, muss ich auch dazu sagen, die kurzen Haare standen mir anscheinend gut.
Ja.
Ja, weil das hat gar nicht lange gedauert und dann, sag ich mal, hatte ich so die erste richtige Freundin.
Na, guck mal an.
Ja, also.
Ja, wahrscheinlich wussten die dann auch erstmal, wo du zuzuordnen bist.
Genau.
Du hast ja auch insgesamt ein sehr feminines Wesen.
Ja.
Und ich glaube, das war nochmal so auch Ausdruck deiner Persönlichkeit.
Richtig, da haben wir gesagt, Mensch, da ist er.
Das ist ein Kerl wie Vaters Oscar.
Ja.
Sehr schön, sehr schön. Also, das finde ich aber, wie gesagt, auch wiederum interessant, wenn du sagst, und dann hat sich auch in den Verhaltensweisen der anderen was geändert. Weil das ist natürlich auch was bei so einer Pubertät extrem wichtig ist, zu sagen, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn die sich jetzt anders verhalten? Und insofern, das Schöne ist ja, jeder muss da durch. Und vielleicht nochmal so eine Sache, ich habe ja schon so ein paar Hinweise, ein paar Tipps gegeben, was man so dann bitte mal als Erwachsener oder als Elternteil tun sollte, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Also ruhig dieses Gefühl mal ansprechen, nicht im Sinne von, oh, du bist unsicher, komm, ich helfe dir da durch, sondern zu sagen, wow, du nimmst Situationen anders wahr, intensiver wahr und so weiter. Sprich ruhig mit mir, lass diese Gefühle ruhig raus. Es geht nicht darum, dass man quasi eine Betonmauer ist, man sollte aber auch nicht ein Gummiseil sein, also mit Beliebigkeit darauf reagieren, sondern Regeln, aber Regeln erklären, weil der moralische Kortex, also ja, da, wo das moralische Erleben, das bewertende Erleben stattfindet, das entwickelt sich und das muss trainiert werden wie so ein Muskel. Das bedeutet, das ist der richtige Zeitpunkt, auch mal zu sagen, warum gibt es diese Regeln oder was ist der Sinn hinter diesen Regeln? Und dann natürlich als Elternteil auch mal die Möglichkeit, bestimmte Regeln einfach in Frage zu stellen, zu sagen, habe ich die einfach nur übernommen, weil ich sie so gelernt habe? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ja, und das ist extrem wichtig, dort zu verstehen, dass das eine Zeit ist, wo natürlich die Notwendigkeit der Kommunikation deutlich größer ist. Auch wenn der Heranwachsende im Würgegriff der Pubertät jedwede Form der Kommunikation ja eher ablehnt und sagt, also habe ich überhaupt keinen Bock, mir das Gesülze anzuhören. Also wichtig da, dass man versucht, das hinzubekommen. Und vielleicht nochmal eine kleine Anekdote, die ich häufig im Coaching erlebe. Ich habe häufig Menschen dort sitzen, ganz unterschiedlichen Alters, die sind eben diesen Abgrenzungsprozess, diesen identitätsbildenden Prozess nicht gut gegangen und haben dann häufig so dieses Thema, dass sie das eigene Ich erleben, den eigenen Selbstwert durch die Bewertung von außen festmachen. Also welche Rollen werden mir zugeschrieben? Wie Kompetenz werde ich erlebt? Oder was sind die Erwartungen aller anderen an mich? Und es ist dann wirklich auch spannend zu beobachten, wie die so langsam dann durch so eine Kompetenz nach Pubertät erstmal durchgehen müssen, dass die lernen, Nein zu sagen und sagen, es ist okay, dass ich Nein sage und es ist auch okay, dass der andere das doof findet, aber ich kann das aushalten, ich kann das ertragen. Ja, und es ist besser, eine sehr große Stringenz und Klarheit im Profil zu haben, als so eine hohe soziale Gefälligkeit. Und das ist eine psychosoziale Identität oder psychosoziale Pubertät, durch die man durch muss, weil es zwingend ist, weil damit man als Erwachsener auch wirklich so eine ganz stabile Identität aufbaut. Und ansonsten ist es leider oft so, dass die Menschen, wenn sie dann nämlich so konkurrierende Entscheidungen treffen müssen, das nicht gut können, weil sie dann sagen, ich will den nicht enttäuschen und den nicht enttäuschen und der hat Erwartungen und die hat Erwartungen und eigentlich weiß ich gar nicht ganz genau, was ich will. Oder ich weiß, was ich will, aber ich habe nicht den Mut, das zum Ausdruck zu bringen. Oder ich kann meine eigene Position nicht halten. Und insofern ist die körperliche Pubertät was extrem Wichtiges, aber die psychologische, die Verhaltenspubertät ist genauso wichtig. Und wirklich kleiner Tipp an alle da draußen, die Kinder in der Pubertät haben. Ja, man hat manchmal einfach den Bedarf, zu sagen, ob die noch ganz rund laufen. Ja? Aber wir haben auch einen riesen Vorteil, weil wir sozusagen ja schon in unserem Wertesystem gefestigt und stabil sind. Also wenn wir uns jetzt das Recht rausnehmen, ihnen diesen Veränderungsprozess vorzuwerfen, dann sorgen wir einfach nur dafür, dass er deutlich länger wird und mit deutlich weniger Erfolg. Also an der Stelle gerne das Bild von dieser Straße, wo eine Spur gebaut wird und zu sagen, komm, ich sorge dafür, dass da Leitplanken sind, die schützen mich, die schützen mein Kind und die sorgen dann dafür, wenn wir ein gutes Verständnis dafür haben, dass diese Umbaumaßnahmen schnell gehen und dann läuft der Verkehr auch wieder flüssig.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
In diesem Sinne, mein Lieber.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.